Olaf Scholz kommt jetzt nicht nur übers Charisma rein. Es ist klar evidenzbasiert schon nachgewiesen worden, dass du Charisma lernen kannst. Ja, gute Führung kann man definieren. Ja, das ist nämlich die Beeinflussung eines Teams im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Da gibt es übrigens ganz, ganz lustige Geschlechterunterschiede. Ne? Also Männer tendieren dazu, sich zu überschätzen. Frauen tendieren sich dazu, zu unterschätzen. Und die Menschen wissen sehr genau, ob sie von ihren Vorgesetzten gewertschätzt werden oder nicht. Und Wertschätzung ist die einzige Form von extrinsischer Motivation, die die intrinsische Motivation steigert.
Herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute mal wieder einen Professor hier am Mikrofon. Und ja, keine Sorge, wird nicht wissenschaftlich trocken. Wurde es ja bisher auch selten bei den Professoren. Heute wird es, glaube ich, aber noch mal ganz besonders wenig trocken, weil ich habe Professor Ralf Lanwehr am Start hier vor dem Mikro. Und der Ralf, der kann uns mal erklären, was bedeutet eigentlich Führung und wie ist man eine gute Führungspersönlichkeit. Und das Spannende vielleicht für den einen oder anderen da draußen ist, er ist als Berater unter anderem auch in der Fußball-Bundesliga unterwegs. Und wir alle kennen ja zwei Themen. Erstens, man denkt sich immer so, mein Chef ist ein Idiot. Und der zweite Punkt ist, ich schaue Fußball und denke mir so, wen wechselt der Trainer da eigentlich ein und warum machen die eigentlich nichts? Ja, der Ralf wird uns jetzt mal erklären im Gespräch, ob die wirklich alle so große Idioten sind oder auch nicht. Und ich sag mal so, wenn man Defizite hat, muss man da ja auch dran arbeiten. Das heißt, wie werden eigentlich gute Führungskräfte ausgebildet und woran erkennt man sie? Ralf, jetzt habe ich lange gesprochen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und habe ich irgendwas vergessen zu deiner Person, was die Hörer und Hörerinnen noch wissen sollten, was wichtig ist?
Ja, moin Michael, danke für die Einladung und also für das Unterhaltsame sorgst du ja auch schon. Ich meine, dann bin ich doch ein bisschen trockener hier dabei, das ist wunderbar. Nee, ich glaube nicht. Ich bin eigentlich ein Fachidiot, mache so Führung und Transformation und bin durch Zufall irgendwann in den Profifußball gestolpert und da bin ich mit großer Begeisterung auch immer noch. Ansonsten mache ich das aber auch für Firmen der Privatwirtschaft.
Auch das ein bisschen Understatement sozusagen von einer Seite in den Fußball reingestolpert. Das passiert ja nicht einfach so. Aber lassen wir mal so stehen und gucken wir doch mal auf dein Arbeitsgebiet. Du sagst, du berätst im Profifußball, aber auch in der, in Anführungsstrichen, normalen Wirtschaft. Was genau berätst du eigentlich? Also da kommt dann irgendwie, um bei dem Begriff zu bleiben, so ein potenzieller Beratungskunde bei dir angestolpert und sagt, ich brauche Hilfe. Was machst du mit dem konkret?
Ja, es gibt so zwei Bereiche. Ich hatte ja gesagt, so Führung und Transformation. Jetzt ist ja gerade New Work ein Riesenthema oder Corona war ein Riesenthema. Die Leute hocken zu Hause. Und jetzt kann man sich aber überlegen, naja, also wenn die ganzen Leute jetzt im Homeoffice sind, was müssen denn jetzt Führungskräfte eigentlich anders machen als vorher, wenn sie nicht mehr so direkt führen können? Ne? Das ist so eine Sache. Eine andere Sache ist so die Tendenz zu New Work oder so, solchen ähnlichen Konzepten, deren grundlegende Idee es ist, die Belegschaft wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, weil Deutschland halt zunehmend über Innovation und Qualität konkurriert und eben eine reine Produktionsorientierung nicht mehr so gegeben ist. So ein Name wie Volkswagen impliziert ja, früher gab es eine andere Wettbewerbsstrategie, die konkurrieren ja heute nicht mehr über einen Preis. Ja, das ist jetzt ja heute nicht mehr ein Wagen fürs Volk, sondern es ist ja, selbst so ein Golf ist ja ein Mittelklasse-Auto, so ein Citycar, ganz modern und so. Und da muss man ja gucken, wie kann man die Belegschaft auf den Weg gewinnen? Denn die Ideen kommen ja von den Leuten in der Firma und nicht von der unfassbar brillanten Geschäftsführung nur selbst. Genau, und das sind so Fragen und wenn die solche Fragen haben, dann können wir die gemeinsam beantworten.
Ja, ja. Beim Thema New Work muss ich gestehen, ist immer so ein bisschen zwiespältig, wenn ich da drauf schaue. Auf der einen Seite natürlich irgendwie alles ändert sich, die technischen Voraussetzungen ändern sich, die organisatorischen Voraussetzungen ändern sich. Spielt beim Thema New Work auch so sowas mit rein wie, ich muss jetzt meine Mitarbeiter ein bisschen mehr streicheln als früher, weil so die harte Hand, das ist jetzt nicht mehr modern oder das geht nur noch in China. Sind das auch Themen irgendwie, die ihr besprecht?
Ja klar, also oftmals haben die Firmen halt eine völlig unrealistische Erwartungshaltung, die von irgendwelchen Beratungsfirmen da geweckt wird, ne? Oder irgendwelchen Keynote-Speakers, die dir dann erzählen, ja, ihr müsst irgendwie nur dezentralisieren und ihr müsst nur Hierarchieebenen rausnehmen, dann läuft das alles von selbst und die Teams, die müsst ihr sich selbst führen lassen und dann klappt das alles und dann machen die das. Und dann schlagen sich die Leute die Köpfe ein, weil also wenn du eine Führungsebene rausnimmst, das kannst du ja machen, aber die Entscheidungsbefugnisse, die damit zusammenhängen, die verschwinden ja nicht einfach, sondern die verteilen sich dann auf Leute. Und damit gehen dann so negative Effekte einher, Orientierungslosigkeit, Konflikte, Egoismen.
Ja, also du berätst dann die Firmen nicht nur, wie sie es organisatorisch machen, sondern wie sie auch letztendlich die Konfliktsituationen so ein Stück weit managen, die auch mit Veränderungen, die Veränderungen mit sich bringen.
Genau. Und wie man sozusagen dieser Öffnung, dem Gewähren von Freiheitsgraden auch irgendwelche Freiheitsgrad nehmenden Mechanismen gegenüberstellt.
Ja.
Ja. Das klassisch Autoritäre, das ist tatsächlich nicht mehr so angesagt, das ist aber auch in den meisten Fällen kontraproduktiv. Gab jetzt eine Ausnahme, ja? In der Corona- Pandemie. In Krisensituationen funktionieren tatsächlich zwei Führungsstile sehr gut. Das ist der charismatische und der autoritäre. Im Gegensatz zum charismatischen funktioniert der autoritäre Führungsstil aber in Nicht-Krisensituationen sehr bescheiden.
Ja.
Die Leute lassen sich ungern von oben herab deckeln.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt, wir hatten ja irgendwie das Themengebiet Sport, Profifußball sozusagen und das Themengebiet Wirtschaft, wo geführt werden muss. Aber im Prinzip guckst du auch, wenn du die Tagesschau schaust und siehst dort führende Politiker, was die da so tun, schaust du da auch so ein bisschen aus deinem Professorenblickwinkel drauf und sagst, Mensch, also das jetzt so mittelgute Führungsstärke oder irgendwie exzellente Führungsstärke, die da abgebildet wird?
Das kann ich da nicht sehen. Also was man da in solchen Interviews sieht, ist ja nur, wie die sich von der Kamera gerieren. Da kann ich dir sagen, wie charismatisch die rüberkommen. Ja, und da gibt es verschiedene Punkte, das sind die sogenannten Charisma-Taktiken, die kann ich auch zählen. Die zähle ich tatsächlich im Kopf immer mit.
Ja. Ja,
das läuft irgendwie parallel. Ja, wenn so ein Jürgen Klopp da ein Feuerwerk abbrennt, da kannst du irgendwie in deinem Kopf, irgendwie hast du so einen kleinen Zähler, ja, wie so ein Geigerzähler, der dann irgendwie gar nicht mehr aus dem Zählen rauskommt. Und wenn da andere was erzählen, dann ist das nicht ganz so. Ja, so ein Scholz kommt jetzt nicht nur übers Charisma.
Ja, und glaubst du, das ist ja so ein bisschen dann auch die Beratungsfunktion. Mhm. Kann so ein Olaf Scholz, könnte der es vom Jürgen Klopp lernen? Weil dann wäre es ja perfekt.
Ja, ja, das ist klar evidenzbasiert schon nachgewiesen worden, dass du Charisma lernen kannst, indem ein paar hundert Leute wurden gemessen, sollten einen Vortrag halten, wurden dann vor externen Leuten gemessen im Hinblick auf ihr Charisma. Dann wurden die zufällig in drei Übungsgruppen eingeteilt. Eine Übungsgruppe war die Kontrollgruppe, die haben kein Training bekommen. Eine Übungsgruppe hat ein klassisches Kommunikationstraining bekommen, in Klammern als Placebo. Und eine Gruppe hat ein Charisma-Training bekommen. Und dann sollten die nochmal einen Vortrag halten. Und dann sind die wieder von Leuten, die gar nicht wussten, worum es geht, im Hinblick auf ihr Charisma bewertet worden. Und dann stellte sich raus, dass die Charisma-Trainingsgruppe erheblich charismatischer wirkt als die anderen.
Ja.
Es gibt Charisma-Anteile, die man nicht lernen kann. Ja, das ist das Aussehen beispielsweise. Also je besser man aussieht, desto höher ist die Charisma-Wahrnehmung oder der Erfolg. Wenn man besonders erfolgreich ist, dann wird man als charismatischer wahrgenommen, was natürlich ein bisschen blöd ist. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, wenn ich erfolgreich werden will und dafür erst erfolgreich sein muss, ist es blöd. Aber es gibt große Charisma-Bereiche, die man sehr gut lernen kann.
Ja, und ist es auch so, dass man insgesamt beim Thema Führung gibt es ja Naturtalente. Würde ich sagen. Also Leute, die Charisma, also ein Thema, aber du wirst ja gleich nochmal erläutern, zum Thema Führung gehört ja noch mehr. Was würdest du sagen, wenn ich eine erfolgreiche Führungskraft werden möchte, egal ob im Job oder, weiß ich nicht, vielleicht sogar auch in der Familie, im Fußballverein, wie sind da so die Verteilungen? Was ist Talent und was kann man sich aneignen? Prozentual, gibt es das? Kann man das abschätzen?
Naja, also das ist ja die Frage nach der Eigenschaft, ja, die man mitbringt sozusagen und der Fähigkeit, die man erlernt. Charisma haben wir jetzt als Beispiel, das ist so eine Mischung. Du hast einige Anteile von Charisma, die eigenschaftsbasiert sind und andere, die man lernen kann. So ein Jürgen Klopp startet schon auf einer relativ hohen Stufe. Aber im Prinzip, ja, und Charisma ist tatsächlich auch im Eigenschaftsanteil der wichtigste Prädiktor für späteren Erfolg als Führungskraft. Ja. Intelligenz ist gar nicht so unwichtig. Ja, du hast einige Eigenschaften, die ein ganz gutes Grundgerüst vermitteln. Ja. Du hast aber Fähigkeiten auch, die Fähigkeit zuzuhören beispielsweise, die kann man ganz gut erlernen, ja, und die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen, Empathie, ja, so ein bisschen demütiger aufzutreten, auch das kann man ganz gut lernen. Und da gab es ja auch, wenn du dir mal so Vorstände in Deutschland anschaust, da hat ja ein wahnsinniger Wandel stattgefunden. Ja, die haben jetzt nicht alle nur die Krawatten ausgezogen, sondern die treten jetzt ja ganz anders auf als früher. Ja, also wenn du dir mal so ein, weiß nicht, deutsche Bank-CEO von vor 30 Jahren anguckst, wie der so mit Leuten redet, und wenn du dir heute die Leute anguckst, dann kommst du nicht umhin, einen großen Wandel festzustellen. Und das sind Fähigkeiten, die erlernbar sind.
Ja, ja. Und wenn du jetzt, du kommst in so ein Beratungsprojekt rein. Und meinetwegen so ein Unternehmensvorstand sagt dir, ich habe hier, weiß ich nicht, drei Bereichsleiter, die müssen Führung lernen.
Ja.
Gibt's das, also gibt's richtige Führung eigentlich? Kann man das definieren? Oder ist das sowieso situationsabhängig, unternehmensabhängig? Wie definierst du, du musst ja irgendwie einen Startpunkt haben, was du denen beibringen willst.
Ja, also ich bringe denen gar nichts bei. Ich kann denen nur helfen, dass die sozusagen Fähigkeiten entwickeln. Ne? Führung ist ja, also du hast ja gefragt, kann man das definieren? Ja, gute Führung kann man definieren. Ja, das ist nämlich die Beeinflussung eines Teams im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Das ist Führung. Und die ist auch nicht an Autorität gekoppelt. Da gibt es im Fußball ja auch Führungsspieler. Die haben ja jetzt auch, ne? Also die sind ja nicht Chef, aber die nehmen halt eine besondere Rolle ein. So, und die Leute müssen jetzt für sich entscheiden, an welchen Rädchen sie gerne drehen möchten, was sie entwickeln möchten. Das erkläre ich denen ja nicht. Ne? Ich kann ihnen vielleicht, wenn die sagen, ich will gerne irgendwie ein bisschen charismatischer wirken, dann kann man gucken, worüber geht das denn und was davon möchtest du gerne machen. Aber eigentlich ist der Start eines jeden Coachings eine Diagnostik. So, und dann frage ich die, wie schätzen du dich selber ein? Und dann fragen die ihr Umfeld, du, wie schätzen du den ein? Und dann sieht man ja auf so den relevanten Führungsdimensionen, wie die Person sich selber einschätzt und wie sie von anderen eingeschätzt werden. Und dann kann man überlegen, woran möchte ich denn jetzt arbeiten? Da kann man auch Prioritäten setzen. Ja, das ist jetzt ein Punkt, der ist wichtig. Üblicherweise stärkt man Stärken. Ne, du guckst dir an, was kann ich besonders gut und das möchte ich gerne ausbauen. Und Schwächen ersetzt man einfach durch Leute im Team, die einen da gut ergänzen. Also ich bin zum Beispiel ein Vollchaot.
Ja.
So, jetzt könnte ich daran arbeiten, irgendwie ein bisschen gewissenhafter zu werden. Da habe ich Glück. Gewissenhaftigkeit ist eine Eigenschaft, die im Alter so ein bisschen, ist die einzige große Persönlichkeitsdimension, die sich im Alter positiv entwickelt. Ja, durch, ne? Also wenn du eine Tochter hast, die morgens um 6 Uhr aufsteht, dann wird es schwierig, bis 9 im Bett zu bleiben, ja, und die Termine um 8 zu vergessen. Aber andere Sachen sind schwieriger zu entwickeln. Aber jetzt bei der Gewissenhaftigkeit, die erste Person, wenn ich ein neues Team habe, zusammenstellen muss, die ich einstelle, ist immer eine, die da mich ergänzt. Und so machen das eigentlich auch die meisten Leute. Ja, du kannst an den Sachen, die du besonders gut kannst, kannst du wunderbar arbeiten. Und die kann man auch weiter ausbauen. Ja? Aber jetzt an den Schwächen rumdoktern zu wollen, damit man irgendwie von miserabel auf irgendwie so mittelmiserabel kommt, das bringt eigentlich nichts. Da holst du dir besser jemanden rein, der das besonders toll kann.
Ja, und wenn du, also so Gewissenhaftigkeit, da stelle ich mir jetzt gerade vor, ich habe dann, ich hole mir jemanden ins Team, sei es irgendwie eine Assistenz oder wie auch immer. Ja? Assistenz klingt so niedrig qualifiziert, das ist damit gar nicht gemeint, aber jemand, der oder die dafür sorgt, dass ich meine Termine im Kalender habe, dass ich die wahrnehme, dass ich da gut vorbereitet hingehe, einfach so Erinnerungen machen, solche Themen. Aber du sprachst vorhin zum Beispiel Empathie an. Ja, also ich sag mal, wenn ich eine Führungskraft bin, der Empathie so komplett abhanden gekommen ist irgendwann im Laufe der Jahre, da ist es dann ja schwer, jemanden ins Team zu holen, der empathischer ist als man selber, weil man ja redet ja mit den Leuten. Wie löst du solche Sachen?
Ja, da kann man ja, das muss man dann ein Stück weit trainieren. Ja, wenn das die Rückmeldung ist, die der Person irgendwie wahnsinnig auf die Füße fällt und wiederholt, dann kann man sich überlegen, wie man das auffängt. Jetzt ist es ja so, also üblicherweise kommen die Leute ja nicht in hohe Führungspositionen, weil sie Vollpfosten sind, sondern sie haben ja irgendwie dann was Ordentliches geleistet irgendwo. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt totale Nulpen in so einem Bereich hat, ist relativ klein. Und wenn die Leute sagen, das ist aber ein Feld, das ist jetzt vielleicht nicht meine größte Stärke, sondern das möchte ich gerne entwickeln, dann kann man daran arbeiten. Man kann natürlich, ja, also man kann zum Beispiel überlegen, ja, wenn jetzt mangelnde Empathie sich darin äußert, dass man zu schnell aus der Haut fährt, ja, dass man also ein bisschen zu impulsiv ist. Dann gibt es so Achtsamkeitstechniken, ja, die kann man dann so durchgehen und daran kann man arbeiten. Eine zum Beispiel, die ganz erfolgreich ist, also vielleicht interessiert es ja jemanden, ist so die Stopptechnik, die ist ja relativ bekannt. Jedes Mal, wenn du also kurz davor bist, wenn jetzt irgendein Impuls kommt, ja, dann denkst du Stopp. Und dieses Stopp ist ein Akronym, das S steht tatsächlich für Stopp, ja, du hältst einmal inne. Das T steht für Think. Ja, denk mal kurz über die Situation nach. Ist das jetzt eine gute Idee? Ja, O ist Observe. Was macht das mit mir? Ja, geht mir jetzt die Galle hoch und so? Wie angemessen ist das? Und das P ist Proceed. Ja, okay, weiter geht's. Und wenn du das internalisiert hast und das ein paar Mal ausprobiert hast, dann merkst du nämlich alleine dieser Gedanke daran und diese Abfolge, die bringt dich schon ganz ordentlich runter. Das funktioniert ganz gut. Ist jetzt, ne? Also bei einigen. So, wenn du jetzt impulsiv so Idee hast, das ist jetzt gar nichts für mich, was ist denn das für ein Quatsch, dann wäre das ein Tool, was ich jetzt nicht ausprobieren würde an deiner Stelle. Aber ja, wenn du sagst, oh, das hilft mir aber vielleicht, wenn ich da ein Problem mit habe, das könnte ganz hilfreich sein, dann kann man da systematisch mit arbeiten.
Ja, also ich kenne Leute, die E-Mails bekommen, die sie vielleicht aufregen und die über die Jahre gelernt haben, dann bewusst nicht sofort drauf zu antworten, sondern sie eine Nacht liegen zu lassen und dann erst zu antworten. Das geht ja in die Richtung dann.
Exakt,
ja, genau. Und was hältst du von so Techniken, dass man sagt, meinetwegen, ich ziehe quasi eine Brandmauer zwischen die Führungskraft und den potenziell Geschädigten, also die er oder sie dann führen soll, also wenn jemand so sehr impulsiv ist oder komplett unempathisch, dass man da eine Zwischenfunktion einführt, die so ein bisschen filternd ist. Also ich könnte mir vorstellen, so ein wie heißt ja noch der Tesla-Chef, Elon Musk, der ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass der irgendwie super nett mit seinen Leuten war, auch Steve Jobs war dafür nicht bekannt, dass die einfach jemanden in ihrem Umfeld haben, die ihnen die Kommunikation mit Mitarbeitern auch ein Stück weit abnehmen. Macht das Sinn?
Ja, mit Sicherheit. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Steve Jobs das ungefähr so gehandhabt hat. Man muss den Leuten natürlich die Wahrheit sagen, wie man sie selber wahrnimmt, ja, und Feedback geben, das ist ja auch eine Kompetenz. Wenn du aber dazu neigst, die Leute zu überrumpeln, da ist ja niemandem geholfen. Ne? Das Konzept der psychologischen Sicherheit, das ist ja auch gerade sehr verbreitet. Das bedeutet, dass die Leute willens und imstande sind, auch mal kritische Gedanken zu äußern, dass sie irgendwie aus sich rausgehen, selbst wenn sie jetzt eine Idee haben, die nicht so hundertprozentig super ist, sondern vielleicht nur 50-50 und die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auf die Nase fallen kann, nicht ganz klein, dass sie dann trotzdem den Mund aufmachen und je mehr natürlich so Innovationen wichtiger wird, ja, desto wichtiger ist es, dass die Leute sich dann auch mit solchen Sachen einbringen. Und wenn du jetzt irgendwie als Chef nicht imstande bist, deinen Zorn im Zaum zu halten, dann kommt halt irgendwann keiner zu dir. Und das ist dann aber eine Grabesruhe, die mit Sicherheit keine gute Idee ist. Insofern muss man sich da, also du kommst gar nicht drum rum, wenn das tatsächlich dein Problem ist, da irgendwie so mit umzugehen, dass du da eine Lösung für findest. Und eine Brandmauer, ja, also das ist natürlich irgendwie so eine, also wenn gar nichts mehr geht, machst du halt eine Brandmauer, ne? Aber dann, da würde ich sagen, da musst du aber auch ganz viele, ganz tolle andere Qualitäten haben, wenn du dir eine Brandmauer leisten können willst als Führungskraft.
Ja, ich ein Gedanke dabei war tatsächlich jetzt auch, da ist so ein bisschen die Verbindung zum Fußball, dass ich unter anderem ja auch, ich hatte den Timo Hildebrand hier im Podcast und der hat, ich glaube nicht im Podcast, aber woanders mal sowas gesagt, dass es halt irgendwie mit dem Felix Magath nicht so ganz einfach war und dass der die Spieler schon auch, ich sag mal so auf Deutsch, sehr, sehr hart angefasst hat. Glaubst du, dass so jemand wie, ohne dass wir, ich weiß nicht, ob du, aber ich kenne ja den Felix Magath jetzt nicht persönlich, aber nehmen wir das mal so als Bild, dass so jemand noch länger und noch erfolgreicher sein könnte, wenn er in seinem Trainerstab irgendwie ein, zwei Leute hat, die ihn so ein bisschen abfedern?
Naja, also es geht ja auch um gemeinsame Werte. Ne? Was der Magath halt macht, ist irgendwie so Belohnung und Bestrafung in Reinkultur. Das funktioniert eine Zeit lang, ja, also mit Drohungen und mit Gewalt sozusagen durchregieren. Das kann funktionieren und wenn daraus dann sozusagen so eine verschworene Gemeinschaft entsteht, dann kann das auch mal zu einem besonderen Ergebnis führen. Aber langfristig tragbar ist das natürlich nicht. Es gibt ja einen Grund, warum der nach jeder Saison 20, 25 Spieler ausgewechselt hat. Das war ja nicht so, dass die ihm alle die Füße geküsst haben. Ja, einige, so ein Misimovic damals beispielsweise, sein Regisseur, der hat schon gemerkt, dass ihm das sehr gut tut, dass er da gut mit klarkommt. Und der ist ja auch nur unter Magath so erfolgreich gewesen. Aber der Großteil seiner Spieler, der wird das mit Sicherheit anders sehen. Ja, und ich weiß gar nicht, also was dessen Schnitt ist pro Saison an Abgängen und Zugängen, aber das waren ja wirklich über 2 Dutzend. Und also, das hat ja einen Grund, ja. Ich kenne auch einige Spieler, den Magath kenne ich nicht persönlich, ich kenne aber einige Spieler, die lange unter ihm gespielt haben. Und das ist so eine Mischung aus Dankbarkeit, ja, weil sie da gelernt haben, hart zu schuften. Sie sagen, das hat meine ganze Karriere geprägt und das sind auch Werte, die ich mitgenommen habe. Aber naja, also irgendwann geht das halt nicht mehr. Ja? Wenn dich den ganzen Tag jemand anbrüllt, dann ist das die ersten 3 Tage vielleicht ganz wichtig und ganz amüsant und auch irgendwie, das weckt dich auch ein Stück weit. Aber naja, also an Tag 4 denkst du dir irgendwann, ich nehme mal meine Ohrstöpsel mit, damit es nicht ganz so laut ist.
Ja. Und wo wir gerade wieder beim Fußball sind, wie unterscheidet sich dann der Profifußball in Bezug auf Führung von, ich sag mal, so einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen oder so? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, der Chef der Produktentwicklung, das ist so im Prinzip so der Trainer. Du hast eine Geschäftsführung, das ist so der Vorstand eines Vereins und vielleicht hast du auch noch einen Sportdirektor, der vielleicht irgendwie mit einem Vertriebsleiter so grundsätzlich gleichzusetzen ist. Wie unterscheiden sich die Themen oder die Arbeit als Führungskraft in diesen unterschiedlichen Umfeldern?
Ich glaube, du hast 3 wirklich große Unterschiede. Es gibt also, das sind ja alles Menschen und egal in welche Branche ich komme, die Leute sagen immer, oh, unsere Branche ist ganz speziell. Und das stimmt ja auch ein Stück weit, ja, aber also die Menschen, wie sie interagieren, ja, das ist schon relativ homogen, aber du hast 3 große Unterschiede. Der erste ist, diese Aufmerksamkeit von außen ist enorm. Du hast die ganze Zeit die Boulevardpresse, die irgendwie in dein Team rein will und irgendwie, ne, so. Die Aufmerksamkeit, und das macht was mit den Leuten, die schotten sich eher ab. Du musst ein bisschen auf größere Vertraulichkeit und so abgeben. Das zweite ist die Motivation. Wir sprechen so von einer intrinsischen Motivation. Das ist der Motivationsalter, der von innen kommt. Ja, Spaß an der Sache, Bock. Und die Fußballprofis, das sind Leute, ja, die brennen für ihre Sache. Ja, also die Leistungsmotivation ist der einzige tatsächlich wirklich große psychologische Prädiktor für späteren Erfolg. So, das sind auch, also teilweise geht das dann auch in den Grad, den ich, der wahrscheinlich im normalen Leben irgendwie zu Problemen führt, ja. Also, weiß nicht, so ein Joshua Kimmich oder ein Lewandowski oder, keine Ahnung, ein Neuer oder ein Cristiano Ronaldo, das sind dann auch die Leute, die beim Mensch Ärger nicht spielen, das Brett rumschmeißen, wenn sie verlieren wahrscheinlich, ne. So, weil die halt schon beißen. So, aber das ist für einen Trainer natürlich ganz cool, weil du halt lauter Menschen führst, die wahnsinnig für ihre Sache brennen und das erleichtert natürlich auch vieles, erschwert aber auch einiges. Wenn du denen dann sagst, hier, du sitzt heute auf der Tribüne, naja, dann ist es nicht leicht.
Ja, das heißt, das heißt, im Profifußball kann man sagen, die geführt werden müssen, also das Team, ja, ist im Durchschnitt wahrscheinlich stärker intrinsisch, also aus sich heraus motiviert, als meinetwegen das Produktionsteam bei einem Maschinenbauproduzenten.
Ja, und das gilt auch für alle Beteiligten. Das gilt für das Funktionsteam, für die Physios, die Athletiktrainer, Torwarttrainer, Co-Trainer. Das gilt für alle im Verein. Die meisten Leute, die im Profifußball arbeiten, die lieben ihren Verein und die sind da mit großer Leidenschaft dabei. Die sehen es als große Ehre an, dass sie da sind. Die sind stolz darauf, da arbeiten zu dürfen. Und auch relativ egal, ob der Verein jetzt mal gerade eine gute oder eine schlechte Phase hat. Also du hast es da wirklich mit totalen Überzeugungstätern zu tun. So, und das Dritte würde ich sagen, sind diese unglaublichen Gehälter oder dass der Chef weniger verdient als die Leute, die er führt. Das ist ja ungewöhnlich.
Ja, was macht das mit denen? Also was macht das mit der Führungskraft, also mit dem Trainer? Oder was macht das auch mit den Spielern? Denn die wissen, ich verdiene doppelt so viel wie der Trainer.
Ja, das ist ganz lustig. Das ist ähnlich wie bei Macht. Also wenn du Menschen ganz viel Macht gibst, ne? So ähnlich, du kannst Menschen auch ganz viel Geld geben und ganz viel Macht, dann ist es gar nicht so. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass Macht korrumpiert. Das stimmt aber in der Form gar nicht. Es ist eher so, dass viel Macht oder viel Geld eigentlich so Charakterzüge deutlicher zum Vorschein bringt. Ja? Also wenn du ganz viel Macht oder ganz viel Geld hast, dann kommt sozusagen das, was in dir schlummert, einfacher zum Tragen. Und manchmal zaubert das schöne Blumen hervor und manchmal nicht.
Und kannst du das, also jetzt muss ja keinen Namen nennen von irgendwelchen Spielern oder so, aber kannst du das mal so beispielhaft zeigen? Also was wäre das für eine Eigenschaft, positiv oder negativ, die dann stärker hervortritt?
Naja, so ein Narzissmus beispielsweise, der kann schon relativ unangenehm werden, wenn du jemanden hast, der seine, keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr verdient. Damit kann der schon allen möglichen Mist anstellen und dann mit irgendwelchen, ne? Also du siehst es beispielsweise an den Autos, die die Profis fahren. Ja, oh, da denke ich mir immer, Leute, ne? Und das ist natürlich aber auch verführerisch für die Jungs, ne? Die müssen auf so viel verzichten und so. Also ich würde die jetzt nicht verurteilen, nur weil sie die Idee haben, mit einem goldenen Ferrari jetzt durch die Gegend fahren zu wollen. So, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber also die haben ja kein Leben gehabt quasi. Ne? Die trinken kein Bier. Also früher war das alles ganz anders, aber heute ja, trinkst du kaum Alkohol, du rauchst mit Sicherheit nicht, du gehst nicht zu Partys, du schuftest den ganzen Tag, machst alle möglichen Trainingsformen und so. Dass die dann an anderer Stelle irgendwie da ein bisschen stärker durchdrehen als andere Menschen, das würde ich denen auch verzeihen, aber sowas fällt dann natürlich besonders ins Auge, ne? Oder irgendwelche Einkaufs-Overkills, wo sie dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten aus ihrem Gefolge dann irgendwie durch Düsseldorf marodieren und dann irgendwie die Hälfte der Luxusshops da ausräubern, ja, oder irgendwelche Instagram-Stories, wo sie dann irgendwelche auf Außenstehende bekloppt wirkende Dinge machen oder so, ja. Also du hast so Thomas Müller beispielsweise ist dann eher selten.
Ja, das heißt, im Prinzip sind es dann oft auch gar nicht so die einzelnen Themen, wo man es dann festmachen würde, sondern dann ist es irgendwie der goldene Ferrari, das goldene Steak und nochmal irgendwie das goldene Flugzeug, weiß ich nicht, mit dem man sich dann in den Maledivenurlaub chauffieren lässt. So die Summe, da wird man dann das dran erkennen, so ein Stück weit.
Ja, oder ne, also in der Kabine auch am Verhalten. Es gibt dann so Spieler, wenn die Champions League gewinnen, die sticken sich dann irgendwie in ihre Fußballschuhe Champions League-Sieger rein und gehen den anderen dann damit ganz gehörig auf den Zeiger, wenn die jetzt aus dem Verein kommen, wo sie dann die Champions League gewonnen haben, und sind dann die Einzigen und so. Kannst du dir natürlich vorstellen, wie toll das bei den anderen ankommt. Ne?
Ja. Okay, das ist spannend, was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang. Wir haben einmal, jetzt haben wir schon irgendwie so auf Thema Mannschaft und Trainer geguckt. Wenn man es nochmal ein bisschen weiter spinnt, hat man ja in so einem Fußballverein auch ähnlich wie in einer Firma auch unterschiedliche Geschäftsbereiche. Ich sag mal so, bei Apple unter Steve Jobs soll es ja so gewesen sein, dass die Produktentwicklung im Prinzip alles vorgegeben hat. Die haben gesagt, irgendwie, wir bauen jetzt so ein Telefon und da ist die Software, die da drauf kommt, die sieht so und so aus und so und so und so. Und der Vertrieb musste halt einfach dafür sorgen, dass das Zeug verkauft wird. Und das Marketing musste das irgendwie hübsch draußen darstellen. Das hat funktioniert. Ich sag mal so, bei einem klassischen Konsumgüterhersteller ist es eher so, der Vertrieb sagt, was sie brauchen an Produkten irgendwie. Was will so eine Drogeriekette jetzt für ein Deo-Spray haben? Und dann wird das halt irgendwie produziert, weil der Vertrieb das anfragt. Auch das ist ja, da prallen ja unterschiedliche Führungskräfte aufeinander, weil sie gegebenenfalls ja auch auf der gleichen Ebene sind. Und es gibt ein Machtthema, würde ich behaupten. Und im Profifußball erscheint das noch viel ausgeprägter, vielleicht auch, weil es in der Öffentlichkeit passiert, dass irgendwie da sitzt ein Typ und sagt irgendwie, ich kann keinen Spieler kaufen, weil ich habe das Geld nicht. Und dann sagt der Trainer oder der Sportmanager, wir brauchen aber jetzt irgendwie den Stürmer für 87 Milliarden Euro, der muss jetzt gekauft werden. Und am Ende des Tages, häufig sitzt der teure Stürmer dann tatsächlich oder steht auf dem Platz.
Das hast du genau richtig zusammengefasst. Ja, also es gibt diesen Machtkampf gibt es in Fußballvereinen in der Mehrzahl de facto nicht. Ja, es gibt ja meistens, also wenn wir es mal grob vereinfachen, die meisten haben ja ein paar mehr Vorstände noch, aber gibt es zwei Vorstände, einmal einen wirtschaftlichen Vorstand und einmal einen Sportvorstand. Und der Sportvorstand hat jederzeit das Recht, dem wirtschaftlichen Vorstand die Sportkompetenz abzusprechen. Du bist kein Nationalspieler, du hast keine Fußballlehrerlizenz, du hast dies nicht, du hast das nicht, du hast keine Ahnung von Fußball, so ist das. Aber der wirtschaftliche Vorstand hat irgendwie nicht das Recht, dem Sportvorstand die Wirtschaftskompetenz abzusprechen. Der darf also aus Gründen, die ich noch nicht verstanden habe, nicht sagen, ey, pass mal auf, du warst Nationalspieler, du hast aber von Controlling keine Ahnung, wenn du unsere Zahlen sehen würdest, können wir uns das nicht leisten. Das geht irgendwie nicht, da gibt's tatsächlich ein Machtgefälle. Und meistens, wie du das sagst, setzt sich der Sportvorstand durch. Und das ist halt nicht immer eine gute Idee, ja, weil die halt betriebswirtschaftlich ganz häufig nicht sauber denken und auch eher eine kurzfristige Perspektive aufhaben, weil sie auch häufiger ausgetauscht werden. Also in der Wirtschaft ist es ja tendenziell auch so, in einem Familienunternehmen deutlich weniger als in einem börsennotierten Konzern. Also in so Konzernen hast du ja gerne mal so die Denke, wir müssen jetzt gute Quartalszahlen schreiben, deswegen machen wir jetzt eine Aktion, die völlig hirnrissig ist und jeder weiß es, aber ja, also die nächsten 5 Quartale sind damit gesichert und naja, bis dahin habe ich eh einen anderen Job, entweder bei dieser Firma oder bei der nächsten. Und so ist es im Fußball ein Stück weit auch. Du hast einen Trainer, der bleibt im Schnitt 1,3 Jahre. So, und wenn man jetzt sagt, Mensch, Trainer, du musst mal irgendwie den Nachwuchs mit aufbauen und du musst mal irgendwie da die Verzahnung und unsere Vereinsstrategie und so. Also wenn der nett ist, macht er das. Aber das ist eigentlich on top, denn wenn seine durchschnittliche Perspektive 1,3 Jahre sind, dann ist es eigentlich widersinnig, langfristige Strategien zu unterstützen.
Ja. So. Und wenn du jetzt so einen Vereinspräsidenten beraten würdest, auch der muss ja Führung zeigen und im Prinzip müsste der ja zum Beispiel dieses Ungleichgewicht ausbalancieren. Wie berätst du den? Wie wird es ein guter führender Präsident?
Habe ich mich neulich noch darüber unterhalten mit einer, ich mache es mal bewusst unscharf, mit der Führungsperson eines großen deutschen Vereins. Da ging es um die Frage, wie identifiziere ich eigentlich Trainer? Wie mache ich da die Personalauswahl? Häufig, wenn du das mit der Wirtschaft vergleichst, da gibt es ja Assessment Center und es gibt irgendwie verschiedene Beobachtungsgruppen und da gibt es irgendwie, das ist durchstandardisiert, multimodales Einstellungsinterview, bam, bam, bam und prädiktive Validität und so hast du da alles. Im Fußball guckst du, den habe ich in meinem Notizbuch und rufst die Leute dann an. So. Und dann sagen die Leute, ja, aber das ist alles so kurzfristig und so. Was die aber nicht gemacht haben im Vorfeld, ist beispielsweise sich angeguckt, du kannst relativ genau ja sagen, was sind denn eigentlich so die Dinge, die uns als Verein auszeichnen? Da gibt es Tools für, mit denen man das machen kann, ja, mit denen man die eigenen Werte klar macht, mit denen man die eigene Strategie verdeutlicht. Und dann kannst du angucken, auch datenbasiert, es geht ja mittlerweile, welche Trainer passen denn eigentlich dazu? Und zwar solche, die gerade einen Job haben und solche, die gerade keinen Job haben. Ja, und das kannst du ja pflegen und aktualisieren. So, da kannst du einen Werkstudenten, der irgendwie, sagen wir mal, einen Master in Psychologie gemacht hat, der müsste das die Diagnostik-Know-how haben, dass man sowas pflegt. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, lass den mit Büro 100.000 Euro kosten. Ja, dann hast du da einen voll durchqualifizierten Menschen mit irgendwie Arbeitgeberanteil und allem drum und dran. Und ich würde sagen, eine Auswahlentscheidung bei einem Trainer, da ist ja die Volatilität in der ersten Liga, die ist ja so gewaltig, weil der Trainer ist ja die wichtigste Person im Verein. So, das ist ja quasi so eine Art CEO und dass da quasi kein Geld investiert wird, ich kann dir das nicht erklären. Das liegt irgendwie daran, dass dann der Sportvorstand auch irgendwie selber in die Entscheidung eingebunden wird, haben wir gerade drüber gesprochen. Das liegt daran, dass der Aufsichtsrat meistens zu schwach ist und nur aus Fans besteht oder so. Das liegt daran, dass keiner so richtig weiß, wie sowas geht. Du hast halt, man darf nicht vergessen, ja, man kann jetzt da so ein bisschen despektierlich auf die Fußballvereine herabschauen. Aber die haben ja eine wahnsinnige Entwicklung hinter sich. Die waren ja vor 20, 25 Jahren, saß die Person, die jetzt heute Finanzvorstand ist und irgendwie, keine Ahnung, 200 Millionen Euro im Jahr verantwortet, die saß ja vor 25 Jahren noch am Kassenhäuschen und hat da irgendwie den Heiermann reingelegt. So, das ist ja eine, und die meisten Industrieunternehmen, die haben ja, keine Ahnung, eine 80, 100-jährige Geschichte hinter sich, die hatten natürlich eine ganz andere Lernkurve.
Ja, aber es gibt ja Vereine, wo es grundsätzlich funktioniert. Also ich sag mal, wünschen tun sich's ja auch alle. Ja? Also man muss man ja nur mal irgendwie Sonntag um 11 Uhr in den Sport1 Doppelpass schauen. Ja, schönen Gruß an Pit Gottschalk an der Stelle. Alle, die da sind, sagen, wir wünschen uns das für unseren Verein und Kontinuität hinten und Kontinuität vorne. Passieren tut's dann doch nicht. Und ich würde mal behaupten, in der ersten Bundesliga hat man wahrscheinlich irgendwie so 3-4 Vereine, wo der Trainer vielleicht im Durchschnitt dann irgendwas zwischen 2 und 3 Jahren da ist. Und der Rest ist genau das, was du vorhin beschrieben hast. Was hält die Führungskräfte, also das Vereinspräsidium zum Beispiel davon ab, diesen Move zu machen. Weil die als Führungskraft müssten dann noch erkennen, okay, wir haben hier ein strukturelles Problem. Wir müssen jetzt etwas ändern. Wir müssen zum Beispiel dieses, von Max Eberl wird es immer gesagt, macht er irgendwie dieses Trainerscouting voranbringen. Und dann wird das funktionieren. Ich nehme mal ein Beispiel, der Herr Watzke von Dortmund, der ist ja auch erfolgreicher Unternehmer gewesen, bevor er da beim BVB sich engagiert hat. Und der hat natürlich auch ein paar Phasen gehabt, wo er auch mal länger mit einem Trainer zusammengearbeitet hat. Aber der hat auch viele Phasen, wo das so bam, bam, bam ging mit den Trainern. Und gerade so jemandem würde man ja eigentlich zutrauen, von der Erfahrung her, vom Intellekt her, von allem, was da irgendwie so dranhängt. Der Rauball, der da noch über ihm sitzt im Vereinspräsidium, ist ja auch ein schlauer Typ. Warum gelingt es selbst solchen Leuten nicht, ich sag mal so, zumindest mal jeden Trainer für mindestens 3 Jahre an Bord zu halten?
Mhm. Weil das Erreichen kurzfristiger Ziele so wichtig ist für solche Vereine. Wenn du in Freiburg bist und die sagen, wir möchten gerne unter den Top, weiß nicht, 25 haben sie, glaube ich, oder 23 Vereinen in Deutschland sein, dann ist das mehr als 18 und beinhaltet Abstiege. Wenn du bei Borussia Dortmund bist, kannst du nicht sagen, wir möchten unter den Top 10 Vereinen sein, weil dann am Platz 8 bis 10 nimmst du halt nicht am internationalen Wettbewerb teil und deine Mannschaft ist viel zu teuer. Das heißt, Du stehst unter einem ganz anderen Druck, wenn die Mannschaft jetzt mal eine längere Phase hat, in der sie nicht performt. Und da ist eine Maßnahme, ja, es stimmt zwar, dass Trainerentlassungen sich im Schnitt nicht auf den Erfolg auswirken, aber die wirken sich auf die Varianz des Erfolges aus. Das bedeutet, wenn du einen Trainer kickst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verbesserst, genauso groß wie vorher. Aber du spielst so ein bisschen russisches Roulette. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann steiler nach oben geht und steiler nach unten geht, ist größer. Das heißt also, wenn du jetzt in einer wahrgenommen schlimmen Situation bist und jetzt eine Verzweiflungsaktion starten möchtest, dann bietet dir eine Trainerentlassung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass es rasant nach oben gehen könnte. In Klammern, können natürlich auch anders gut nach unten gehen. So, das ist, ne, und hinzu kommt der Druck von außen. So ein Verein wie Borussia Dortmund, die ganze Stadt, ich habe ein Jahr in Dortmund gewohnt, ich komme aus der Nähe des Ruhrpotts, die Stadt atmet ja Fußball. Und so eine Stadt, wenn es so einem Verein schlecht geht, ja, dann merkst du das überall. Und du kriegst auch von den Medien einen Außendruck. Du kriegst einen Außendruck von den Leuten, die dann Angst haben. Ja? Wenn du in einem Bundesliga-Verein, jetzt mal unabhängig von Borussia Dortmund, arbeitest, der kurz vor dem Abstieg steht und du hast jetzt, keine Ahnung, 120 Festangestellte und weißt, wenn wir jetzt absteigen, haben wir danach nur noch 80, ja, dann macht das ja was mit den Leuten. Ja, da entsteht halt sehr, sehr, sehr viel Unruhe. Dann hast du noch die ganzen Ex-Profis, die dann in dauernden Talkshows eingeladen werden und irgendwie die gute Ratschläge geben. Das erhöht alles wahnsinnig den Druck und irgendwann kann selbst so ein Watzke dem nicht mehr standhalten.
Ja, und könntest du, ich weiß nicht, ob man das jetzt so am Watzke festmachen kann, aber wenn du da jetzt, der Rauball ruft dich an und sagt, wir brauchen mal so ein Coaching für den Watzke, was jetzt 50% der Bundesliga-Branche schon als Affront irgendwie die Aussage wahrscheinlich einschätzen würden, weil der braucht das nicht. Aber nehmen wir ihn mal als Platzhalter. Würdest du auch bei so durchaus ja sehr erfolgreichen Typen noch Ansätze sehen, wo du sagen würdest, da kann ich helfen? Wir können auch da die Chefin von Chelsea London nehmen, ja, die sind ja durchaus auch sehr erfolgreich, aber auch relativ volatil, auch irgendwie keine große, ganz große Trainerverweildauer. Siehst du auch bei denen noch Optimierungspotenzial oder sagst du, diese externen Einflüsse wie Medien, leidenschaftliches Produkt etc., die sind so groß, die kann man einfach auch mit Managementberatung nicht lösen?
Nein, natürlich kann man da helfen. Also ich coache ja gerade zwei Cheftrainer Bundesliga, erste, zweite. Da kann man das. Also das sind Leute, die werden schon als sehr, sehr kompetente Führungskräfte wahrgenommen. Aber wenn du mit denen sprichst, da hat natürlich jeder so seine paar Felder, in denen er sich noch entwickeln will. Und auch wenn du jetzt irgendwie so eine Drucksituation hast bei einem großen Verein, da gibt es ja immer noch Strategien, ja, wenn man da irgendwie so ein bisschen ein paar Bälle hin und her schmeißt, dann kann man natürlich schon das eine oder andere Rädchen drehen. Na klar. Also ich selber lasse mich ja auch coachen im Bereich Führung, ja. Also ich glaube, es wäre vermessen, wenn man sagen würde, da kann mir ein Externer nicht helfen. Das halte ich für. Also dann hat man, glaube ich, ein größeres Problem.
Ja, ich frage, weil jetzt, ich sitze ja hier in Hamburg und nehme den Podcast auf und Hamburg ist ja im Prinzip ähnlicher Standort, wie du ihn in Dortmund beschrieben hast, nur halt jetzt sportlich nicht so erfolgreich. Und einer der Begründungen war halt auch über Jahre immer, ja, Hamburg ist eine Medienstadt und irgendwie der HSV ist so groß und irgendwie der historische Ballast, der mitgeschleppt wird. Deshalb sind Entscheidungen halt in der Frequenz getroffen worden, so getroffen worden, wie sie getroffen wurden. Und geendet hat das dann irgendwie, ich glaube, wir sind jetzt, oder so, ich bin ja nicht HSV, aber ich bin auch nicht St. Pauli, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, aber der HSV ist jetzt die vierte Saison in der zweiten Liga. Also eigentlich ist doch dieses, wenn man als Führungskraft oder als Führungsteam sich von den äußeren Umständen treiben lässt, kann es doch eigentlich nur nach unten gehen, oder?
Also gucken wir uns den HSV an. Die haben ja den Jonas Bold da jetzt seit, ich glaube, 2,5 Jahren oder knapp 2 Jahren. Der hat den Verein in meiner Wahrnehmung ziemlich gut befriedet. Der hat es geschafft, ein bisschen Seriosität in den Umgang zu bringen, die ich vorher da nicht gesehen habe. Der hat mit einem sehr cleveren Move Horst Rubesch als Leiter der Nachwuchsabteilung zu installieren, geschafft, so eine gewisse Ruhe auch in den Bereich zu bringen. Der hat parallel, das habe ich zufällig mitgekriegt, an relativ vielen technologischen Fronten auch, vielleicht, also Rubesch ist ja in ganz vielen Fällen ganz toll, aber ist jetzt nicht der Technikvorreiter. Ja, und auch da würde ich sagen, das ist ganz gut gelungen, glaube ich, dass man so moderne Ansätze, ja, da integriert hat. Es gibt mittlerweile eine sehr hohe Durchlässigkeit von der zweiten Mannschaft in die erste. Auch bei der zweiten Mannschaft in der Zusammensetzung sind sie neue Wege gegangen. Üblicherweise hast du in zweiten Mannschaften immer so, das ist die sogenannte U23 dann oder wie auch immer, hast du dann so ein, zwei, drei erfahrenere Spieler, die den Rest dann mitholen. Um aber so die Resilienz zu stärken, ist es jetzt, die spielt Regionalliga, glaube ich, ist es, glaube ich, die jüngste Mannschaft in den ersten 4 Ligen in Deutschland, die zweite Mannschaft des HSV. Da ist der älteste Spieler, glaube ich, 20. Die schlagen sich ganz achtbar. Da sind jetzt auch schon, glaube ich, zwei Spieler wieder in die erste Mannschaft hochgekommen. Und das sind Konzepte, ja, jetzt nur um einige Beispiele zu nennen beim HSV, das sind Konzepte, die natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Ja? Aber das sind ja Konzepte, die sind durchdacht und die werden durchgezogen von Leuten mit einem relativ breiten Rücken, ja. Die werden durchgezogen von Leuten, die eine vernünftige Ist-Situation analysiert haben und ein Soll skizziert haben und dann kommt man da auch irgendwann hin. So, ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass der HSV dieses Jahr aufsteigt, ja. Wird natürlich nie leichter, wenn du irgendwie Bremen, Schalke und Darmstadt da über dir hast, ne? Gut, die möchten das auch gerne.
Aber das ist ja dann im Prinzip der Punkt, dass der HSV jetzt da angekommen ist, dass er sich halt nicht mehr so stark
Ja.
treiben lässt von den externen Einflüssen und ein Präsidium da ist, was wiederum dem Jonas Bold als Vorstand, also als Vereinschef, zumindest Sportchef, so ein Stück weit auch den Rücken frei hält und ihn halt auch machen lässt. Typischerweise hat das Personal beim HSV ja auch in den letzten Jahren nicht 2 Jahre durchgehalten, zumindest relativ oft nicht.
Ja, genau.
Okay, aber das bestätigt ja dann den Punkt, man muss sich so ein bisschen abkoppeln und das würdest du im Prinzip dann auch als Managementberatung dort einfließen lassen. Was ich irgendwie ganz, ganz interessant finde, ist auch, wenn ich so die Bundesliga von außen betrachte, so die Einschätzung, also ich glaube, es gibt eine Diskrepanz vielleicht auch von Eigen- und Fremdwahrnehmung, also wie kompetent und wie gut ist man. Ich sag mal so, ich nehme mal ein ganz großes Beispiel. Lothar Matthäus hat keinen Trainerjob in der Branche bekommen, glaube ich, war aus Eigenperspektive eigentlich auch immer jemand, der gesagt hat, ich kann das eigentlich auch ganz gut. Ich kann es ja fachlich nicht beurteilen, um ehrlich zu sein, aber hat dann irgendwie nie in der Bundesliga einen Job bekommen. Jetzt kann das sein, dass er einfach ein unbequemer Geist ist und ihn nicht haben wollten, oder Eigen- und Fremdwahrnehmung in Bezug auf seine fachlichen und Führungskräfte technischen Fähigkeiten sind einfach komplett auseinandergefallen. Wie beobachtest du das? Musst du häufig einfach auch nochmal dafür sorgen, dass sich die Eigenwahrnehmung ändert, bevor du überhaupt anfangen kannst?
Das ist ein Standardvorgehen. Das machst du unbedingt. Also du kannst ja nicht nur die Leute fragen, wie findest du dich? Da gibt es übrigens ganz, ganz lustige Geschlechterunterschiede, ne? Also Männer tendieren dazu, sich zu überschätzen. Frauen tendieren sich dazu, zu unterschätzen. Also das eine ist vielleicht ein bisschen sympathischer als das andere, aber beides ist natürlich irgendwie nicht toll. Eine realistische Selbstwahrnehmung ist total wichtig. Und das kannst du in der Diagnostik, in der Eingangsdiagnostik üblicherweise wunderbar rausfinden. Du fragst die Leute einfach auf relevanten Führungsdimensionen, wie machst du das? Wie siehst du dich da? Und wenn es dann, also in der Wirtschaft nennt sich das 360-Grad-Feedback, im Fußball gibt es das noch nicht so lange, das kommt aber auch. Also ich mache das standardmäßig. Wenn ich einen Trainer jetzt habe, dann frage ich erstmal den Trainer selber, dann frage ich den Sportvorstand, dann frage ich Kollegen vom Trainer, dann frage ich das Funktionsteam und dann frage ich die Spieler. Und zwar eine randomisierte Spielerauswahl, also 5 zufällige Spieler und jetzt nicht nur die Mitglieder des Mannschaftsrats, weil der Mannschaftsrat ist ja wieder, ne, also da sind entweder nur die Älteren drin oder der Trainer hat sie da reingepackt, sondern zufällig ausgewählte Spieler. Und wenn du dann siehst, naja, dann siehst du ja schon, wo sind die Unterschiede. Du siehst auch, wenn einer jetzt beispielsweise nach oben buckeln, nach unten treten, das siehst du dann schon relativ klar. Ne? Oder irgendwie, Trainer hat Lieblinge, ja, dann geht halt die Varianz des Fremdbildes stark auseinander in einer Gruppe. So, sowas sieht man dann schon. Genau. Das muss man sich klar machen. Auf alle Fälle.
Und ist da die Eigen- und Fremdwahrnehmung, gehen die da häufig stark auseinander? Oder sagst du, die Kollegen, die da unterwegs sind, die können sich schon auch ganz gut selbst einschätzen?
Ist ganz witzig. Haben wir neulich mal aus Spaß gemacht. Wir haben, es gibt in der Wirtschaft Tools, die wir für den Profifußball adaptiert haben, die man so ungefähr, die kannst du nicht komplett nebeneinander legen, ne? Aber wir haben uns an gängigen theoretischen Modellen orientiert und deswegen kann man die schon so ein bisschen übereinander legen. Und da haben wir mal geguckt, gibt es eigentlich im Fußball größere Selbstbild-Fremdbild-Diskrepanz als in der Wirtschaft? Und die Antwort ist nein.
Okay.
Genau.
Das heißt das, wir alle tendieren dazu, uns eigentlich ein bisschen positiver selbst einzuschätzen? Oder?
Ja. Ja. Ja, wie gesagt, Männer deutlich stärker als Frauen. Frauen auch manchmal.
Ja, okay.
Das sind halt zwei Normalverteilungen, die so ein bisschen ineinander verschoben sind.
Ja, ja. Das ist ja, diese Geschlechterunterschiede sind ja insbesondere auch wichtig für das Machen von Karriere, nenne ich es mal so ein bisschen pauschal. Und ja auch, vielleicht auch da an der Stelle, als Führungskraft, wenn ich das weiß, dass ich bin der Chef des Unternehmens, habe Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, dass ich vielleicht dann doch trotzdem irgendwie Projekte an Abteilungsleiterinnen gebe, obwohl die nicht die Ersten sind, die Hand heben. Also so ein Lernen vielleicht.
Da gab es neulich einen ganz coolen Artikel in der Leadership Quarterly. Also wenn du nämlich fragst, du hast einen Job und willst eine Führungsposition verteilen im Unternehmen, dann melden sich Männer, aber Frauen melden sich nicht. Frauen melden sich selbst dann nicht, wenn sie experimentell manipuliert das Feedback bekommen haben, dass sie besonders toll sind. Dann melden sich trotzdem nur Männer. Du kannst aber dieses Problem kannst du beispielsweise kontrollieren durch ein sogenanntes Opt-out-Vorgehen. Ja, Opt-in heißt, ja, du sagst den Leuten hier, melde dich mal. Opt-out ist aber, ja, also du alle, die in Frage kommen, packst du erstmal rein und sagst den Leuten dann, ihr könnt euch austragen, wenn ihr keinen Bock habt. Dann verschwindet der Geschlechtereffekt.
Ah, okay.
Kann man sagen, aber so ein proaktives Verhalten ist ja irgendwie auch für eine Führungskraft wichtig. Ja, aber es ist nur eine Komponente und diese Komponente ist auch nicht so zentral. So, insofern, also wenn du da einen Geschlechtereffekt rauskriegen willst, dann ist das beispielsweise eine Idee, wie man das machen könnte. Opt-out heißt das.
Okay, das heißt, wenn ich meine Podcast-Einladung mache, dann schreibe ich Männern, ob sie Lust haben, und den Frauen schicke ich schon direkt mal einen Termin.
Ja, so. Genau.
Okay, alles klar. Tatsächlich ist das meine Erfahrung, dass hochqualifizierte, sehr gute Frauen, die auch kommunikativ sehr gut sind, die sehr viel zu erzählen haben, mit denen ich super gerne einen Podcast aufnehmen würde, tendenziell schwerer zu überzeugen sind, als der durchschnittliche Mann, der sagt, ach, Podcast habe ich schon mal gehört, nee, und erzählen kann ich auch was, ich bin dabei. Ja. Das ist deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen.
Aber ganz kurz dazu, da gibt es sogar einen Begriff für. Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom oder auch das Hochstapler-Syndrom. Also das ist so massive Selbstzweifel hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Und Frauen zeigen das deutlich stärker als Männer.
Ja. Ja?
Und das ist völlig ungerechtfertigt.
Ja.
Und
Ist aber ja auch wichtig, um letztendlich seine in Unternehmen, Verbänden etc. auch seine Führungskräfte richtig auswählen zu können. Beispielsweise nehmen wir es beim Fußball, Schiedsrichterinnen stärker zu fördern, auch in Vereinen, auch im Profi-Männerfußball Frauen in wichtige Positionen zu bringen etc. Also da liegt ja viel Potenzial brach aktuell noch. Und nicht nur im Fußball, auch sonst in der Wirtschaft, aber im Fußball ist halt so augenscheinlich.
Ja, ich frage mich ja auch manchmal, wie Leute mit einem Track Record, ich weiß nicht, also gucken wir uns jetzt mal die Bewerberlage da beim DFB an. Ja, also wenn ich bei Schalke irgendwie 25 Jahre Finanzvorstand gewesen wäre und der Verein ist irgendwie der drittumsatzstärkste in Deutschland und wenn ich da aus dem Verein rausgehe, dann ist der in die zweite Liga abgestiegen und kurz vor der Pleite, dann wäre nicht mein erster Gedanke, dann bewerbe ich mich doch mal als DFB-Präsident. Das finde ich abwegig.
Das, so. Kann ich eigentlich nur dick unterstreichen. Manchmal ist schon, also schon so traurig, dass wieder lustig ist, was man da so sieht. Du hast vorhin angesprochen, dass es ja bestimmte unterschiedliche, ich sag mal, Fähigkeiten gibt, um eine gute Führungskraft zu sein. Eine Rolle ist Charisma. Wir haben da, ja, Jürgen Klopp ist ja so ein Paradebeispiel. Du hattest es vorhin auch schon definiert, jetzt habe ich die Definition von Charisma wieder vergessen, deshalb vielleicht kannst du es nochmal.
Ich habe Führung definiert, Charisma habe ich noch nicht definiert, aber die ist ein bisschen komplexer, ne? Das ist emotionales,
ja.
Wertebasiertes und symbolisches Signalisieren. So, und das heißt also, du sendest sozusagen Führungssignale und das geht auf drei Ebenen. Entweder durch, ne, das bin ich nicht der Erste, der sich darüber Gedanken macht, kommt schon von Aristoteles. Der hat damals gesagt, Logos, Essos und Pathos. Also es gibt einmal Deliver, das ist die Art und Weise, wie du rüberkommst, das ist dein Humor, das sind ungewöhnliche Verhaltensweisen, das ist deine Gestik. Dann gibt es Deliver. Deliver, das sind deine rhetorischen Fähigkeiten und wie du Dinge rüberbringst. Das sind Geschichten, das sind Metaphern, das sind Kontraste. Man kann es so machen, man kann es auch ganz anders machen. Beispielsweise eine Technik, die der Klopp dauernd nutzt, ne? Und so weiter. Und dann gibt es Substance, das ist der Wertekern dessen, was du da machst. Das sind die Werte, die du für wichtig hältst. Ein Wert ist ja nichts anderes als irgendwie ein Urteil, ein persönliches Urteil darüber, was du gut und was du schlecht findest. Und wenn du dir anguckst, welche Trainer jetzt beispielsweise auch erfolgreich sind, ja, du hast Magath angesprochen, und im Bereich Substance, ja, ich meine, das mag jetzt nicht der größte Sympathieträger für die Spieler sein, ja, aber du weißt schon sehr genau, was der gut findet und was der nicht gut findet, ne? Und das ist dieser Substance-Kern, ja, da ist auch ambitionierte Ziele formulieren, Vertrauen in die Zielerreichung vermitteln. Das ist auch so das Aufnehmen von so einer Stimmung im Kollektiv, ja, das auch mal verbalisieren. Das ist sozusagen der Kern von Charisma, der langfristig wirkt. Das rhetorische Element dient dazu, auch mittelfristig noch Aufmerksamkeit zu generieren. Und das Deliver, das nutzt sich relativ schnell ab, ist aber das, was wir so flashy in der Kamera sehen. Ja, wenn der Klopp da mal eben Witz macht oder so. Aber du siehst auch, gerade dieser Wertekern ist total wichtig. Und wenn du dir anguckst, welche Trainer sind in Deutschland besonders bekannt geworden, dann siehst du auch Christian Streich, der da auch sehr klar ist, ja, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Du kriegst einen Ralf Rangnick, warum ist der so erfolgreich? Naja, da weißt du sehr genau, wie der spielen lassen will. Dir ist völlig klar, ja, was für eine Idee der hat. Ja, du hast einen Thomas Tuchel, der das sehr klar kommuniziert. Du hast, keine Ahnung, international Mourinho, Guardiola, du kannst einen wie den anderen durchgehen. Ja, also man könnte auch sozusagen dieses Konglomerat aus Zielen, Werten und Vermittlung ist dann die Vision. Ja, und eine Vision ist nichts anderes als so ein Bild der Zukunft fürs Kollektiv. Ja, wie soll es irgendwann mal aussehen, wenn es fertig ist?
Ja, und beim Thema Charisma ist man ja oft so vielleicht auch dazu geneigt zu sagen, Charisma, so der ist so sympathisch. Also das ist ja, viele sagen wahrscheinlich, der Klopp ist ist charismatisch, aber eigentlich meinen sie, er ist ein sympathischer Kerl.
Ja und nein, da würde ich widersprechen. Ich habe ja gesagt, Charisma ist auch eine der drei Komponenten, ist wertebasiertes Kommunizieren. Und wenn du mal in die USA guckst, ein Donald Trump beispielsweise ist mega charismatisch. Warum finden wir den alle so eklig? Naja, weil wir einen anderen, wir haben keinen Wertekonsens. Hm. Ja, in Deutschland würde Barack Obama 99% der Stimmen bekommen. Den empfinden wir als irre charismatisch. Aber in den USA sagt ja jeder der Zweite, dass Barack Obama ein Clown ist. Hm. Das heißt, du brauchst einen Wertekonsens. Sonst wirkt Charisma nicht, sonst entfaltet das nicht seine Wirkung.
Hm, hm. Und vielleicht an der Stelle von wegen Wirkung entfalten, da fällt mir so ein Florian Kohfeldt ein, den ich ja nicht als Fachmann an der Stelle, aber im Prinzip hätte ich gesagt, Mensch, das ist auch ein charismatischer Typ. Und der ist da jetzt beispielsweise in Wolfsburg auf eine Truppe getroffen, da passt es nicht. Also gibt's dann, also erstmal würdest du sagen, der ist charismatisch nach deiner Definition, und dann gibt's einfach auch ab und zu Themen, da kannst du noch so ein guter Typ sein, also kannst fachlich gut sein, du kannst charismatisch sein und du kommst in ein Umfeld, wie er jetzt vielleicht in Wolfsburg, es funktioniert trotzdem nicht?
Ja, ja und ja. Also der Kohfeldt ist mit Sicherheit in der Art, wie er es rüberbringt und in der rhetorischen Fähigkeiten sehr charismatisch. In der Substanz, also dem Kern dessen, was er rüberbringt, habe ich das jetzt noch nicht so festgestellt. Da fehlt mir ein Profil. Das kann aber auch sein, dass er mir das noch nicht erzählt hat oder ich nicht genau zugehört habe. Aber ne, da klafft für mich eine Lücke. Aber Charisma ist zwar der wichtigste Prädiktor für Führungserfolg, erklärt aber nur, ja, also nur in Anführungsstrichen, was ja schon eine Menge ist, aber circa so zwischen 25% und 30%. Ja, der Leistungsunterschiede von Führungskräften.
Oh, okay. So,
das heißt, ja, da kommt noch eine ganze Menge hinzu, und wenn du Pech hast, dann kannst du die charismatischste Person der Welt sein und fällst trotzdem fürchterlich auf die Nase.
Ja.
Parallel, ja, fast ein Drittel ist aber schon ein Brett natürlich.
Ja, und was sind dann so Themen, die noch dazukommen? Also wenn man es auf 100% auffüllen würde, also Charisma ist fast ein Drittel.
Ja, ja, nein, nein, du hast natürlich die ganzen situativen Faktoren, die du gar nicht, also Charisma ist ein richtiges Pfund, aber genau wie du gerade gesagt hast, ja, vielleicht passt der Kohfeldt da nicht zur Truppe, vielleicht ist im Verein gerade irgendwie die Hölle los, vielleicht haben die auch gerade eine schlechte Auslosung, vielleicht sind irgendwie die 5 wichtigsten Spieler verletzt, vielleicht gab es gerade eine Schlägerei auf dem Trainingsplatz, wo irgendwie die Mannschaft entzweit hat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Du hast ja 1 Million situative Umstände, die auf die Leistung des Kollektivs einwirken. Und die Führungskraft kann ja jetzt keine 10 Tore selber schießen, sondern da gehören ja mal andere zu. Das heißt, ne, und manchmal geht es dann an die Latte, oder der Schiri pfeift dir in der 2. Minute einen Elfer ab, oder du kriegst irgendwie eine unberechtigte rote Karte. So, puh.
Ja, okay. Also auch viel, was man im Zweifel halt auch nicht beeinflussen kann, und wahrscheinlich muss man sich auch so ein bisschen das Umfeld aussuchen, in das man dann geht, also nicht nur als Fußballtrainer, sondern auch, wenn man sich auf einen Job irgendwo bewirbt, auf eine Führungsposition. Wenn ich sehr, ich sag mal so, klimafreundlich unterwegs bin, macht es wahrscheinlich nur bedingt viel Sinn, in einem ganz klassischen Chemieunternehmen unterwegs zu sein. Ich habe zum Abschluss noch 2 Fragen, müssen wir gucken, ob wir die kurz beantworten können. Das eine geht, ich habe festgestellt, als als Führungskraft bist du ja im Erfolg oder Misserfolg quasi auch immer ganz, ganz großes Stück weit abhängig von den Leuten, mit denen du arbeitest, also von deinem Team. Und da frage ich mich manchmal, woher kommt Motivation, und so typisch deutsch, welche Rolle spielt Geld eigentlich dabei? Mhm. Wir haben vorhin bei den Fußballprofis über intrinsische Motivation gesprochen. Ja. Klar, irgendwie, die wollen Fußball spielen, das ist ihr Hobby, die sind ehrgeizig, die wollen Tore schießen. Muss man wahrscheinlich gar nicht großartig diskutieren. Aber so in der klassischen Wirtschaft, ich habe mal gelernt, irgendwann eine Gehaltserhöhung, der Effekt ist nach 3, 4, 5 Monaten weg. Motivatorisch. Woher kommt es denn sonst?
Naja, also man unterscheidet generell intrinsische Motivation, genau, und extrinsisch. Und extrinsisch heißt ja, du wirst von außen motiviert. Und Gehalt ist so ein typischer Fall das verpufft oder zerstört sogar die intrinsische Motivation. Das ist der sogenannte Korrumpierungseffekt. Das Motivieren über extrinsische Faktoren ist sehr, sehr heikel. Dieser Korrumpierungseffekt tritt sehr häufig und in sehr vielen Konstellationen auf. Deswegen ist das schwierig. Auch dieses ganze Führen mit Zielen ist eine ganz heikle Sache. Da muss man sich sehr viele Gedanken machen, sonst tendieren Leute dazu, Ziele zu pervertieren. Die einfachste Sache, um Leute zu motivieren, ist Wertschätzung. Interessiere ich mich für die Leute? Ja, das ist nicht nur Loben. Das ist auch Zeit miteinander verbringen, ja. Wann ist das letzte Mal, dass du als Führungskraft eine Viertelstunde, 20 Minuten mit deinen Leuten verbracht hast, ohne über die Arbeit zu reden? Das ist, interessiere ich mich aufrichtig für die. Also wenn die sagen, ich war bei einem Konzert, frage ich danach, was für eine Musik waren das? Fährst du da jedes Jahr hin? Wenn die sagen, ich war bei einer Hochzeit, weiß man, ob die Leute verheiratet sind, ob die Kinder haben, wie alt die Kinder sind, gratuliere ich denen zum Geburtstag oder vielleicht auch den Partnerinnen, Partnern und so weiter. Bin ich einfach irgendwie aufrichtig interessiert, nehme ich dir noch manchmal Scheißaufgaben ab? Oder mache ich alles, was sozusagen die Lorbeeren bringt, selber und den ganzen Dreck schiebe ich meinen Leuten rüber? Ja, all das ist Wertschätzung. Nicht nur irgendwie manchmal den Hinterkopf tätscheln und sagen, das hast du aber gut gemacht. Und die Menschen wissen sehr genau, ob sie von ihren Vorgesetzten gewertschätzt werden oder nicht. Und Wertschätzung ist die einzige Form von extrinsischer Motivation, die die intrinsische Motivation steigert. Also wenn ich weiß, mein Chef findet mich Rakete und er ist total zufrieden und er liebt das, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache, viel größer.
Ja, okay, das ist sehr spannend und ja, irgendwie ist ja auch was, was man relativ einfach als Führungskraft auch umsetzen kann.
Ja.
Wenn man dann ein bisschen Empathie hat, glaube ich, die braucht man wahrscheinlich schon. Und dann letzte Frage. Aktuell geistert relativ viel durch die Medien, dass man HR, also Human Resources, Personalabteilung, sozusagen mit Technologie unterstützen kann. Künstliche Intelligenz findet jetzt raus, ob der Mitarbeiter, den ich da vor mir sitzen habe im Vorstellungsgespräch, ob das ein guter Griff wäre oder ein schlechter. Magst du mir deine Einschätzung dazu mal sagen?
Ja. Oh, wer Bock hat irgendwie, ich habe, lustig, dass du fragst, ich habe dazu sogar mal einen Blogartikel geschrieben. Da ging es darum, kann man eigentlich von Sprache auf Persönlichkeit schließen? Da gibt es Firmen, die behaupten, sie könnten das. Und die Spitzenforschung kann das auch schon. In sehr eingeschränkten Settings, ja, beispielsweise ist im Strategic Management Journal, glaube ich, 2020 erstmal oder 19 erstmalig durchgeführt worden, da wurden Aufnahmen von CEOs auf Jahreshauptversammlungen systematisch ausgewertet und mittels KI die Extraversion, das Ausmaß auf andere zuzugehen, bewertet. Und das wurde dann, und das hat sehr gut geklappt tatsächlich, aber nur CEOs, nur Jahreshauptversammlungen, also sehr standardisierte Setting und so. Und das wurde dann in Verbindung gebracht mit der Wahrscheinlichkeit, andere Firmen zu kaufen und mit dem Risikobewusstsein da. Tolle Studie, ja, aber sehr aufwendig. Es gibt andere Methoden, wie man das tun kann, KI-basiert. Du kannst zum Beispiel über, das wurde in der NBA beispielsweise gemacht, um zu gucken, wie Narzissmus sich auf die Leistungsfähigkeit von Teams auswirkt. Und da wurden Twitter-Beiträge von NBA-Profis wurden analysiert. Darüber wurde dann der Narzissmus geschätzt. Das wurde natürlich kreuzkorreliert mit anderen Narzissmus-Studien. Und dann wurde geguckt, wie sich denn eigentlich so ein Narzissmus in Teams auf die Leistung auswirkt. Also es gibt erste Ansätze. Es gibt da draußen aber lauter, also die Anzahl der Startups im HR-Bereich, die irgendwie irgendwas mit KI machen und da irgendwas zu messen vorgeben, die Wahrscheinlichkeit, dass das Bullshit ist, ist zur heutigen Zeit noch sehr hoch, dass man sowas auf Dauer machen können wird. Das halte ich aber für klar. Aber ja. Also lasst euch bitte irgendwie, das nennt sich prädiktive Validität, lasst euch das bitte sehr genau erläutern, was die Leute da machen, welche Stichproben die haben. IBM hat zum Beispiel so einen Ansatz. Das sieht total shiny aus, was die machen. Und das ist auch ganz toll. Und die veröffentlichen ihre Zahlen, ganz vorbildlich. Und die Zahlen sind noch sehr bescheiden.
Ja.
So, sind die aber auch ehrlich mit, ja? Und also, so, ne? Also, die sind da unterwegs und basteln da und so. Und das kann man alles nachlesen. Ja, aber so, die kriegen es noch nicht so ganz hin.
Ja.
Insofern, ja.
Kommt. Demnächst. Das heißt, sag nochmal, wo finden wir den Blogartikel? Würden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Auf deiner Website?
Genau, ralf-landwehr.de.
Ja, okay. Das finden wir und wie gesagt, wir verlinken es in den Shownotes. Und dann sagen wir einfach mal, im Jahr 2030 Dann machst du die Beratung bei den Präsidenten und Vorständen und Trainern und sagst so, ich habe ja auch Technologie mitgebracht, damit stellen wir eure Mannschaft zusammen und dann gibt es keine Verletzten mehr, keine schlechten Spieler, dann gewinnen wir die Champions League.
So. Hoffentlich.
Okay, Ralf, hat riesig Spaß gemacht. Ich hatte zumindest sehr viele Erkenntnisse und ich hoffe, Hörerinnen und Hörer auch. Schön, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast und irgendwie schreit das nach einer zweiten Folge, aber das besprechen wir dann nochmal extra.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung und schöne Grüße. Danke. Gerne auf eine Fortsetzung. Hau rein.
Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin, ciao.